Wir waren bei schwacher Bisimulation und zu schwacher Bisimulation wollte ich gar nicht mehr so fürchterlich viel mitteilen. Ja, es steht ein bisschen was noch dazu an Übungen auf dem Zettel. Wir haben mittlerweile, glaube ich, so ungefähr verstanden, was das soll. Vielleicht sollten wir uns noch, genauso wie wir das bei starker Bisimulation getan haben, mal anständig um ein paar Eigenschaften kümmern. Also, machen wir jetzt das, was man nicht machen darf. In der Überschrift des Text weiter, ja, schwache Bisimulation ist. Also, es ist zumindest meine Äquivalenzrelation. Das sieht man relativ leicht daran, dass wir ja starke Bisimulation im Prinzip durch starke Bisimulation ausgedrückt haben, nur auf einem anderen System. Ja, wenn ich also drei Systeme habe, zum Beispiel um Transitivität zu zeigen, ja, hier eins, da eins, da eins, ja, dann mache ich hier, hier und hier jeweils diesen V-Abschluss, ja, und teste also hier schwach ab, also hier eine starke Bisimulation, hier eine starke Bisimulation. Wir wissen, das gibt zusammen eine starke Bisimulation, also eine schwache zwischen den Originalsystemen. Ja, das ist also alles relativ geschenkt, nicht? Das muss man einfach mal abschreiben. Jetzt muss ich hier meine Überschrift ändern, um klar zu machen, was das meines Satzes ist. Klar ist nur, die schwache Bisimulation ist natürlich keine Äquivalenz, sondern schwache Bisimilarität ist eine Äquivalenz.
Das war nicht doppelt.
Doppelt.
Eins war stark,
zwei ist schwach. Paradox, ne, ist aber so. Also ein größeres Symbol für die größere Relation. Ja? Das kann ich jetzt hier mitschreiben.
Ich kann es mal versuchen, ich wollte mal versuchen, ob das geht, aber es ist irgendwie nicht so begeisternd gerade. Man kann es mal versuchen, also ich meine, bevor man dann seine Sachen eh irgendwann digitalisieren muss.
Ja,
schon okay.
So, gut. Also, jetzt haben wir also mit dem richtigen Subjekt, wenn das ist natürlich vorher auch schon war, weiter. So, das ist jetzt zweimal Bisim abkürzend für verschiedene Wörter. Ja, also die schwache Bisimilarität ist die größte schwache Bisimulation. Genauso wie wir auch gezeigt hatten, dass Bisimilarität die größte starke Bisimulation ist. Auch hier Beweis im Wesentlichen identisch. Man muss ja zeigen, dass schwache Bisimulationen abgeschlossen unter Vereinigung sind, was auch wieder klar ist über diese Charakterisierung hier über den Tauabschluss. So, es ist eine Kongruenz, aber die Tatsache, dass ich jetzt für schreibe, na gut, letztes Mal habe ich für CCS, glaube ich, geschrieben, ne? Aber jetzt schreibe ich was Längeres. So, das ist also eine Kongruenz bezüglich Parallelkomposition, bezüglich Restriktion, bezüglich Umbenennung und bezüglich Prefixen. Was fehlt?
Summe.
So, auf, gehen wir. Tipp, es ist sehr einfach.
Mal überlegen, was könnte gehen. Also Moment, wir können versuchen wir einfach mal zwei Prozesse, die schwach diesen.
Genau, ne, damit fängt man an. Zwei Prozesse, die schwach diesen da sind, genau.
Schau mal. Also nehmen wir einfach mal P. Das ist sowas wie A. Tau, P.
Okay.
Und mal Q, das ist dann irgendwie sowas wie A, Q.
Ja.
Die müssten schwach bisimilar sein.
Die sind, ne, sieht man relativ.
Und jetzt probieren wir mal, wenn das eine Kongruenz ist, dann bedeutet es, dass P plus Q auch schwach bisimilar sein müsste zu irgendeiner anderen Summe, oder?
Wenn ihr P plus irgendwas habt, dann ist das schwach bisimilar zu Q plus, wenn es eine Kongruenz ist.
Ja.
Genau. Okay, dann versuchen wir ein Gegenbeispiel. Moment. Wäre es dann nicht eigentlich schöner, wenn wir. Nee. Nee. Überlege ich gerade. Gut, schreib mal irgendwas anderes nochmal hin. Irgendein C. Und das kann jetzt sagen. B. Oder nee, kann sagen. Tau. Tau. B. C. Probieren wir das einfach mal aus. Guck mal dann. Das ist jetzt P plus C.
Ja, ein bisschen verwühlt malen, dann sieht man es besser mit der
Energie. Okay. Ich mache hier einfach mal rüber, glaube ich. Ja. So. Okay. Was kann P plus C jetzt machen? P plus C kann jetzt entweder sowas machen mit, ich dachte, ich will noch ein Tau rausnehmen, nicht so viele Taus. Wir brauchen da nicht so viele Taus.
Ja, auf beiden Seiten ist halt was.
Ja, so. Guck mal, so. Okay. P plus C. Dann haben wir die Möglichkeit, wir können entweder A Tau P sagen. Wir können hier entweder sagen A. Und dann können wir Tau sagen. Und dann sind wir bei P. Oder wir können sagen Tau. Und dann können wir sagen B. Und dann sind wir bei C. Und jetzt, was ist Q plus C? Q plus C kann entweder direkt A sagen und ist dann bei P. Oder es kann auch Tau P sagen und ist dann bei C.
Oh, also war schon soweit, danke.
Ja, war schon.
Ja, richtig, ja. Und wir sprechen
mit dem Fall.
Oh, ja.
Yeah.
Geht aber.
Das hier wäre dann ja sowas wieder.
Tschüss.
Nee, richtig, geht gar nicht mehr zurück. Das geht hier nur noch, das geht hier nur noch so im Kreis. Ich glaube, die beiden werden sogar schwach bisimilar, oder?
Sieht mir jetzt so aus, ne? Sie haben beide zwei Zweige, von denen der eine praktisch...
Mist, schlechtes Gegenbeispiel. müssen die vielleicht beide A sagen? Müssen die vielleicht einfach beide A sagen? Probieren wir das einfach mal, wenn die beide A sagen. Das sieht sich an, wenn die beide A sagen. Dann kann der hier zwei Möglichkeiten A zu sagen und der hat hier zwei Möglichkeiten A zu sagen. Der kann aber auch beliebig oft A sagen. Also irgendwie... Und hier gibt es ja auch noch so einen Kreis. Tau A.
Mach mal.
Tau A. Naja, gut, man könnte natürlich sagen, dass das irgendwie. Das ist irgendwie kein gutes Gegenbeispiel.
Also, es folgt auch nicht so ganz meinem Eingangshinweis, dass das ja nun sehr einfach sei. Nicht? Das hier ist einfach, aber nicht sehr einfach.
Okay, was ist sehr einfach. Wir könnten einfach mal irgendwie die A's komplett weglassen, machen nur Taus. Das wäre vielleicht noch einfacher. Dann machen wir sowas wie Tau und hier oben auch nur Tau. Und das sagt dann eigentlich auch nur Tau. Aber dann ist es ja das Gleiche, das ist Quatsch, dann ist es stark wie sie geleistet. Okay, dann sagt das Ding A, das hängt A und Tau und das sagt nur Tau. Jetzt gucken wir mal, was dann passiert. Man muss doch wohl irgendwie ein Gegenbeispiel noch nehmen. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Okay, wischen wir das da drüben mal gerade weg. Fangen wir mal von vorne an. So sind die immer sehr einfach. Ich denke, zu kompliziert, oder? Das ist... Man könnte natürlich noch jetzt irgendwie den Deadlock mit reinnehmen oder so, das würde dann noch komplizierter. Deadlock die richtige Richtung? Brauchen wir einen Deadlock?
Ja, ich weiß nicht, ob wir einen brauchen. Ich kenne jetzt, also ich hätte auch nur ein Beispiel jetzt
angeguckt. Also gucken wir mal. P plus C kann jetzt machen A Tau P und das kann dann wieder hier machen A Tau P oder es kann einfach nur machen Tau C und das dann für immer und ewig einfach nur Tau C. Und Q plus C kann machen entweder A, Q, und für immer A. Oder es kann sowas machen wie Tau C und dann für alle Ewigkeiten Tau. Aber das ist wieder irgendwie genau das
Gleiche. Also der Trick ist eher da in dieser Tauschleife am Ende, ja, also vielleicht finden wir ja auch...
Vielleicht muss man hier nochmal irgendwie das C anders definieren.
Dass wenn wir das C zum Beispiel mal, wenn wir da einen bisimilaren Partner zu finden, ja, zu dem, also einen Schwach...
Tau.0.
Das müsste schwach bisimilar sein sogar tatsächlich.
Also das ist einfach Tau.0 wäre schwach bisimilar zu C, ja, und vielleicht finden wir noch was, was dazu wieder schwach bisimilar ist.
Zu Tau.0.
Ja.
Einfach nur 0.
Einfach nur 0, ja.
Ja, ich habe gehört, nur noch Tau.0 in die Summe rein, weil dann wirklich einen Übergang.
Naja, gut, das braucht man aber doch eigentlich vielleicht gar nicht. Also, das heißt im Prinzip ja, wenn das eine Kongruenz ist, dann müsste, wenn das zu dem schwach bisimilar ist und das zu dem, dann müsste das zu dem plus dem schwach bisimilar sein.
Das ist jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Ja, P und Q musst du gar nicht bei den großen
beschreiben. P plus C und Q.
Ich glaube, du kannst auch einfach nur P plus C und P plus D machen. Oder einfach nur Q beide machen.
Weiß ich nicht. Weil das ja, das ist jetzt ja eigentlich sowas wie nur Q. Weil 0 ist ja im Prinzip das neutrale Element. Und was der jetzt machen kann, ist, dass P plus C kann eben das machen immer noch. Und Q plus D kann jetzt im Prinzip diesen ganzen Teil da gar nicht mehr machen. Aber die Frage ist jetzt, okay, das heißt, die beiden, sind die jetzt noch schwach bisimilar zueinander? Gut, der hier kann das, den Pfad haben wir. Den Pfad braucht man den immer noch. Bei schwach bisimilar.
Ja, wir haben halt den Knoten und irgendwas müssen wir damit machen.
Achso, wir müssen den Zustand zu irgendwas in Beziehung setzen, ne? Und das können wir nicht, oder?
Ja, also ich meine, wir haben ja viele Möglichkeiten, so eine Tautransition nachzumachen. Ne? Also man muss jetzt schon mal sehr sorgfältig überlegen, ob die beiden jetzt schwach bisimilar sind. Ne? Also dazu müssen wir gucken, wie komme ich denn dazu mal. Also man müsste mal sehen, was man jetzt so konstruieren könnte da. Ne?
Also gut, das hier ist eine Tau-Transformation. Das heißt, ich muss das entweder mit 0 oder beliebig vielen Tau-Transformationen nachmachen. Das kann ich machen, indem ich den hier hinsetze. Weil der kann einfach 0 machen und damit macht er den dann
zunächst mal
nach. Aber der kann...
Zunächst mal werden wir erstmal dazu gezwungen, das C in unsere schwache Bisimulation mit reinzunehmen, weil ich da hinkomme von den beiden Zuständen.
Richtig, aber wenn du es da hinsetzt, dann müsste der A sagen können, was er nicht kann. Und wenn du ihn hier hinsetzt, muss er auch irgendwann A sagen können, was er auch nicht kann. Und damit geht es nicht.
Genau. Nicht? Das ist also tatsächlich ein Gegenbeispiel.
Und so, das da. Und dahin geht auch nicht. Das sind schöne Blitze, die ich leicht zeichne.
Ja, die Blitze mag man erst mal ökonomisch mit dem zweiten Zeichen.
So, okay, Gegenbeispiel
gefunden. Gegenbeispiel gefunden.
Was?
Also, ich gebe das nochmal in gemäß Ocken, also reduziert an. Ja, also, wir haben festgehalten, Tau.0 ist schwach bisimilar zu einfach nur 0, aber. A.0 plus Tau.0 ist nicht schwach bisimilar zu A.0 plus 0, was ja einfach dasselbe ist wie A.0. Eben weil wir hier mit dem Tau in einen Deckel kommen. Ja, nicht? Das heißt also, hier hat man so ein bisschen Pech gehabt. Man fängt dann einen großen Tanz an um sogenannte Observational Congruence. Das ist also dann eine nun wieder verschärfte Äquivalenz, die also weniger Dinge zueinander Beziehung setzt und dadurch erreicht, dass sie dann doch noch eine Kongruenz ist. Nicht? Die also, dann, nicht? Also die würde in diesem Falle, also Tau Punkt 0 und 0 unterscheiden, nicht? Weil die nämlich ja, warum? Also ich muss die unterscheiden, weil ich sie in einen gemeinsamen Kontext setzen kann und dort sie nicht dasselbe Ergebnis liefern. Gut, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das ist also nur eine Anmerkung, nicht? Also ganz der Weisheit letzter Schluss ist also schwache Visimilarität nicht. Gut. Aber fast, nicht? Also für die meisten Operatoren ist es sogar schon eine Konkurrenz. Furchtbar. Zahlen. 61 lese ich da. 0,1.
I hoch minus 6 mal 61.
Ja.
Das ist auch eine sehr interessante Rechnung. Eine Poisson-Verteilung. Naja.
So, also, sehr schön. Wir haben jetzt gesehen, verschiedene Äquivalenzbegriffe zwischen Prozessen und die sind auch nicht so Philosophie, sondern wir wollen mittels dieser Äquivalenzen auch tatsächlich Prozesse verifizieren. Ja? Das ist also auch ein Beispiel jetzt auf dem neuen Zettel oder eine Spezifikation eines Kommunikationsprotokolls haben und eine tatsächliche Implementierung dieses Kommunikationsprotokolls. Und man soll dann zeigen, dass tatsächlich Kommunikationsprotokoll schwach bisimilar zu seiner Spezifikation ist, in anderen Worten, also seine Spezifikation erfüllt. Das zieht nach sich, dass man gerne ausrechnen möchte, ob zwei Prozesse zum Beispiel schwach bisimilar oder je nachdem, was man gerade finden will, meinetwegen bisimilar sind oder sonst was. Oder man könnte auf die Idee kommen, auszurechnen, ob zwei Prozesse zum Beispiel crazy sind. Da ist jetzt die Bisimilarität in einer relativ glücklichen Lage. Also zum Beispiel, das kann ich auch zum Beispiel Roy Franker, das macht in der DFS-Vorlesung, die Sprachäquivalenz zwischen Label Transition Systems ist ein eher hartes Problem. Ich habe es eben noch im Buch gelesen, ich habe so viel Space im Kopf, andererseits hatte ich NP irgendwie im Kopf für das Problem. Nee, Moment, NP ist für Automaten und für LTS ist wahrscheinlich Key Space, genau. Jedenfalls, also das sind harte Probleme. Und glücklicherweise sieht die Bisimilarität da viel besser aus. Und zwar ist das durch die Bank ein Phänomen, das man beobachtet. Fast alles an Prozessäquivalenzen ist, also je nachdem, was für einen Formalismus da zur Bestimmung der Systeme drunter gelegt wird, hart bis unentscheidbar. Während Bisimilarität, na gut, ja, wenn ich zu viel Ausdrucksmächtigkeit in meine Prozesse lege, was zum Beispiel heißt, dass ich irgendwie sowas versuche wie volles CCS-Äquivalenz zu checken unter Bisimilarität oder so, das ist dann auch unentscheidbar. Aber immerhin finde ich bei Bisimilarität hinreichende Einschränkungen der Ausdrucksfähigkeit, unter denen ich Entscheidbarkeit noch retten kann. Insbesondere, wenn ich also mich darauf beschränke, mal nur Label Transition Systems auf Äquivalenz zu checken, ja, dann ist das sogar offensichtlich entscheidbar, was für Trace-Äquivalenz nicht so selbstverständlich ist. Also, jetzt fangen wir also erstmal an. Warum ist Bisimilarität von Label Transition Systems offensichtlich entscheidbar?
Kann man das durchprobieren?
Man kann es durchprobieren, nicht? Also, was genau probiert man durch?
Naja, man probiert halt einfach jeden Zustand mit jedem anderen Zustand im anderen System in Beziehung zu setzen und guckt, ob da irgendeine Lösung existiert, für die man eine Relation angeben kann, die die beiden, also so eine Bisimilaritätsrelation.
Genau, also man versucht eine Bisimilaritätsrelation zu raten. Ja, also man, ja, ist ja schon gesagt, das ist die Komplexität Das ist zunächst mal ein NP-Algorithmus. Ja? Also ich rate eine Bisingulation zwischen zwei LTS. Ja? Das ist ein Objekt, das ist polynomiell groß, quadratisch groß, um ganz genau zu sein. Ja? Also Größe des also Zustandsraums des einen mal Zustandsraum des anderen. Ich muss also so ein quadratisch großes Objekt raten. Das gibt also exponentiell viele Möglichkeiten. 2 hoch im Quadrat. Und ich muss dann überprüfen, dass das tatsächlich eine Lie-Simulation ist. Und dann muss man auch nachdenken, was man da tun muss. Ich muss also alle diese Paare durchgehen. Ja, das ist also ein quadratischer Faktor, haben wir gerade gehört. Und ich muss für jedes Paar, muss ich wieder mir alle diese zweimal, also zwei Sorten Vierecke angucken. Und die zwei lassen wir weg, also nur eine Sorte Viereck. Ja, muss ich mir also halbe Vierecke angucken. Ja, ich muss also jetzt alle Nachfolger des einen durchgehen. Das ist also nochmal ein linearer Faktor und dann muss ich nochmal alle Nachfolger des anderen durchgehen und gucken, ob ich einen finde, der also brav in Relation zu dem ersten steht. Ja? Also das war jetzt, was ich gerade beschrieben habe, so im Wesentlichen in hoch 4 oder sowas. Ja, es geht in Wirklichkeit wirklich schneller. So, aber das Ganze eben, wie gesagt, nachdem ich vorher einmal die Visualisation geraten habe. Also in Wirklichkeit, wenn ich das deterministisch implementieren will, würde das also exponentiell lange dauern. Gut, also dieser naive Algorithmus ist jetzt noch kein Beleg für meine gerade geäußerte Behauptung, dass die Singularitätschecking noch so relativ tractable ist. Ja?
Also man fängt mit einem Knoten im einen LTS an, sucht sich erstmal alle Knoten, die alle Transitionen von dem Knoten aus nachmachen können.
Ja, das klappt aber nicht ohne weiteres, weil man eventuell dann gezwungen ist, Backtracking zu machen. Ja, also man kann versuchen, das jetzt bottom-up zu konstruieren, aber es kann ja aber sein, dass man sich irgendwo mal den falschen ausgesucht hat, der jetzt dann nicht wie die Lava zu einem auf der anderen Seite oder sowas, den man sich schon ausgesucht hat. Ja, das ist schon, das ist zunächst mal nicht gut, man muss da alles gucken. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten zu zeigen, dass also sowohl Bisingularität als auch schwache Bisingularität von Level Transition Systems in Wirklichkeit in P entscheidbar sind. Also nicht NP, sondern in P.
Großer Unterschied.
Großer Unterschied, ja. Und wir werden uns beide angucken und fangen heute mal mit dem ersten an. Wir werden für den Rest spielen und dann mal zum Sport, wenn der Lehrer keine Lust hat. Also.
Da war es kein Spaß noch, aber hier ist es wenigstens was Lustiges. Ist.
Wenn Spielen angesagt war, dann musste man zumindest nicht lange laufen.
Stimmt so.
Simulationsspiele. So, wenn man jetzt mit Spielen formal umgeht, ja, dann schreibt man sich ziemlich die Finger wund. Ja, das, nicht, was also so ein Konfigurationsgraph ist und was zulässige Züge der Spieler sind und was ein Run eines Spiels ist und was eine Strategie für einen Spieler ist und wann eine Strategie eine Gewinnstrategie ist, da redet man sich den Mund fusselig mit Quantoren. Aber der Witz an der Spieltheorie ist, oder also der Verwendung von Spieltheorie für solche Sachen, ist ja unter anderem der, dass man das eigentlich nicht muss. Ja, also jeder weiß, was das heißt, wenn ich sage, beim Schach hat jemand eine Gewinnstrategie. Ja? Jeder jetzt vielleicht nicht.
Es gibt ein von Neumann Gleichgewicht.
Ja. So, nicht? Das heißt also, wir für Zwecke dieser Vorlesung, wenn man keine Spieltheorie-Vorlesung ist, nehmen wir einfach mal an, wir wissen, was ein Spiel ist. So.
Das ist immer gesagt.
So, und stattdessen definieren wir jetzt einfach mal die Spielregeln. Wir reden zunächst mal über Stärke, die Singularität. Wir haben zwei Spieler. Der eine heißt Spoiler. Ja, ja,
los,
schon, Spoiler. Schon bekannt aus Elton Blatt. Ne?
Ja.
Der andere heißt Duplicate. So, die beiden spielen gegeneinander. Spoiler heißt Spoiler, weil er die Bisimilarität kaputt machen will. Also Spoiler will gewissermaßen zeigen, dass ein System seine Spezifikation der Zug nicht erfüllt, wenn man so will. Ja, das ist so, der Spoiler ist der Kunde. Und Duplicator, ja, tut eben das, was der Name sagt. Er macht alles das nach, was Spoiler ihm vormacht. Was genau das ist, was man tun muss, wenn man ihm zeigen will, dass zwei Dinge bisimilar sind. Ja, also zwei Dinge sind bisimilar, wenn die sich gegenseitig nachmachen können. So, jetzt noch Proof by Exhaustion an. Ja, im Wesentlichen ist es das. Nicht? Und, das ist ja das, was nachher, also dieses by Exhaustion, das versteckt sich nachher im Begriff der Existenz einer Gewinnstrategie. Nicht? Der einzelne Run, der beweist natürlich gar nichts, ja, nicht? Aber die Existenz einer Gewinnstrategie, die mir sagt, dass ich jeden Run gewinne, ja, die besagt natürlich auch. Also Regel. Erstmal müssen wir sagen, was das Spielbrett ist. Dazu brauchen wir erstmal unser Material, das wir überhaupt hier auf diesem Planeten checken wollen. Also, wir haben zwei LTS, TI, also I gleich 1 und 2. Ne? Die haben verschiedene Zustandsmengen womöglich, QI. Wir sollen beide dieselbe Aktionsmenge Act haben. Und haben beide irgendwelche Übergangsrelationen, die sind natürlich, das ist das dasselbe wie bei der Formulierung von diesen Relationen von vornherein, nicht? Also diese Relationen sind natürlich nicht dieselben auf allen Seiten, aber sie haben ja auch dieselben Typen, insofern kann auch keiner auf die Idee kommen. So. Ja, dann müssen wir jetzt sagen, was gewissermaßen das Spielbrett ist, also welche Positionen es in dem Spiel gibt. Und das Spielbrett ist gewissermaßen das Kreuzprodukt meiner beiden Zustandsmengen. Also. Typischerweise nennt man solche Felder auf dem Spielplan, die nennt man Konfigurationen. Und das sind einfach so Paare von Zuständen, S aus Q1 und T aus Q2. So, wir müssen uns natürlich vorstellen, wir würden irgendwo anfangen in dem Spiel, nicht? Also eine Ausgangskonfiguration haben. Nennen wir einfach mal S0T. Ne? Also irgendwo fangen wir an. Also dass wir da anfangen, heißt, wir wollen jetzt prüfen, ob eben S0 und T0 bisimilar sind. So. So, und dann müssen wir jetzt erläutern, wie das Spiel abläuft, also welche Züge wer wann machen kann. So, und Spoiler fängt immer an. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier gerade in der aktuellen Konfiguration S, T sind. So, und Spoiler wählt jetzt also so ein paar Dinge aus, nämlich, naja, also kurz gesagt, er zieht längs einer Transition in einem der beiden Pitches. So, das heißt, er wählt eine Aktion Alpha. Und er wählt außerdem eine Seite, auf der er spielen will, also I aus 1 zu 2. Und er wählt dementsprechend entweder einen Alpha-Übergang für S in Q1 oder nach T' für T in Q2. Ja, dann hat er also gewissermaßen jetzt dem Duplicator die Vorlage geliefert, ja, und der muss damit halten. Also, Duplicator. Ja, der kann sich jetzt nicht mehr so viel aussuchen. Ja? Der hat die Aktion jetzt schon vorgegeben gekriegt und er muss in dem jeweils anderen System ziehen. Wählt jetzt in den anderen LTS entweder T Alpha T', wenn also vorher S' in Q1 gewählt worden ist, beziehungsweise eben wenn Q2 vorher in 2 gezogen worden ist, dann im System 1 ein Übergang von S. So, das gibt uns insgesamt eine neue Konfiguration. S', T'. Und es geht weiter. So. Jemand, der so Spieltheorie macht, der würde an dieser Stelle schon aufhören, an das erklären, das Spiel. Man steht noch da und zuckt mit den Schultern. Moment mal, wer gewinnt denn jetzt? Das ist aber eigentlich fast immer dasselbe, wer dann gewinnt. Wer nicht mehr ziehen kann, verliert. Nicht? Das ist grundsätzlich so, wer irgendwo stecken bleibt und keinen legalen Zug mehr hat, der hat verloren. Das ist wahrscheinlich sogar in realen Spielen tendenziell so. Zum Beispiel ist es ein Schachzug. Ja, wo ne, in Schach gibt es nicht immer ein Schach, kann das ein Platz sein, glaube ich.
In Schach ist es, glaube ich, ein Papp, wenn man nicht Schach macht, dass er nicht mehr ziehen kann.
Genau, ja, nicht? Aber, ja. Also wenn man nicht im Schach steht und nicht mehr ziehen
kann. Genau.
Wenn man im Schach steht und nicht mehr ziehen kann.
Erstmal
Schach
macht.
Ja, ja, aber das ist auch so eine Situation, wo man nicht mehr regelkonform ziehen kann. Okay. Und es gab, glaube ich, Zeiten, wo das Patt als gewonnen zählt.
Wirklich?
So. Also, wenn ich mehr ziehen kann, verliert. Gut, schön. Aber kann ja sein, dass das einfach immer in alle Ewigkeiten weitergeht. Ja, also die meisten Systeme sind ja so, dass sie nicht unbedingt irgendwo auf Deadlocks laufen. Also das ist ja meistens eher ein Fehler, wenn sie auf dem Deadlock laufen. Ja, und dann geht es womöglich für immer weiter. einen Spielablauf haben, der unendlich ist. Also, ich schreibe jetzt mal der Klarheit Runs, ja, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch schreibt, wie heißt ja.
Läufe
des Spiels, Läufe heißt das nämlich auch, Runs. Also unendliche Läufe.
Naja, lassen wir es bei Runs.
Ja, ja. Also unendliche Runs, sagen wir einfach nur.
Ich glaube, jeder versteht das hier. Ja.
Man könnte Partien sagen.
Stimmt, unendliche Partien, ja. Aber das
ist ja eigentlich das, was man damit ausdrücken will, in dem Fall doch, oder?
Also doch, doch, das ist also eine Partie ist genau ein Run eigentlich. Ne? Also das ist ein kompletter Ablauf des Spiels.
Ja.
Also unendliche Runs gewinnt offensichtlich Duplicator, weil er immerzu in der Lage ist, nachzumachen. Ne? Das ist ja, genau sein Job. So, das ist schon das ganze Spiel. Ja. Und die Proposition dahinter ist, dass S0 stark bisimilar ist zu T0. Genau dann, wenn D eben in diesem gerade beschriebenen Spiel eingeht.
Jetzt müssen wir noch die Gewinnstrategie sich irgendwie überlegen.
Genau, so, ich mache mal ein Beispiel. So, wie sieht das aus? Ja, das Übliche, ne? So, ne, ich habe einmal diesen hier, nicht, wo also einmal ein A stattfindet und dann entweder B oder C oder ja. So, ja, wir wollen ja die Zustände nennen.
Römische Zahlen.
Römische Zahlen, danke. So, nicht? Also.
Böse und unsere gute Kaffeemaschine.
Das erinnert böse an die. Ja, nicht? Das erinnert ganz böse an die. Ja, Moment, welche ist die gute?
Die
linke ist die gute und die rechte ist die schlechte. Nicht? So. Okay, also die sind natürlich nicht bisimilar. Das heißt, hier müsste. Achso. So, äquivalent ist das wiederum dazu, dass S keine Gewinnstrategie hat. Das ist jetzt eine allgemeine Tatsache über Spiele dieser Art, dass die also determiniert sind, das heißt also immer einer der beiden Spieler eine Gewinnstrategie hat. Ja, was ist hier eine Gewinnstrategie für Spoiler? Wie muss der spielen? Gut, der fängt ja an, insofern darf er sich erstmal, also die Gewinnstrategie besteht darin, dass er zunächst mal einen Anfangszug festlegt. Zum Beispiel, also ja, ich werde zeigen, dass es zwei Strategien gibt, für ihn zu gewinnen. Also wir fangen an mit Strategie A. Das erste, was er tut, ist, er spielt von 1 nach 2. Da muss man uns überlegen, was an der Stelle dann Duplicator machen kann. Was Duplicator dann machen kann, ist offensichtlich symmetrisch. Ja? Das heißt also, ohne Einschränkung können wir es mal annehmen. Er würde eine dieser beiden Möglichkeiten wählen. Also ohne Einschränkung spielt er 1a nach 2. So, dann sind wir also im. Römisch 2. Und ja, da muss ich also Duplicator jetzt überlegen, was macht er in der Situation 2, Römisch 2. Wohlgemerkt, was ich hier in dieser Position noch nicht aufgeschrieben habe, weil wir das nicht zu dem gerade formalisieren, aber es ist vielleicht trotzdem verständlich, wenn ich es dann schreibe. Die Gewinnstrategie, die die beiden jeweils haben, die ist sogar historyfrei. Das heißt also, ich muss nicht auf den bisherigen Spielverlauf gucken, sondern nur immer darauf, wo ich gerade bin. So, also, sprich, in den erreichbaren Zuständen, also, nicht, also wie beschreibe ich so eine historyfreie Gewinnstrategie? Es gibt immer, ich werde natürlich nicht sagen können, also ich muss für jeden Zustand, also jede Konfiguration des Spiels, eine Entscheidung angeben, unter der ich dann gewinne, weil das ja sein kann, dass das dann schon eine Konfiguration sind, in denen ich verloren habe. Ja? Ich muss eben sicherstellen, dass ich in solche Konfigurationen nie gerate. Das heißt, es gibt immer so eine Invariante, die also zur Beschreibung der Strategie dazu gehört, ja, welche Zustände lasse ich überhaupt zu. Nicht? Und da muss ich also in jedem Spielzustand Züge angeben, die mir also diese Invariante garantieren. So, also, gut, hier irgendwie wissen wir also, wir kommen in so einen, zum Beispiel in so einen Zustand 2, Römisch 2 und im Zustand 2, Römisch 2 muss ich jetzt also einen weiteren Plan angeben. Ja gut, ich spiele in 2, Römisch 2 dann hier C. Ne? Komme also nach 4 und in dem Moment habe ich gewonnen. Nicht, aber natürlich würde eben niemand behaupten, dass solche Gewinnstrategien eindeutig bestimmt seien. Und in der Tat haben wir also auch eine zweite Gewinnstrategie, Strategie B. Die besteht darin, dass wir auf der anderen Seite spielen. So, nicht? Also Spoiler spielt jetzt erstmal von 1 nach 2. In dem Falle können wir uns das ohne Einschränkung sparen. Ja, Duplicator muss jetzt hier von Lateinisch, also Arabisch 1 nach.
Und dann reiten wir ihn rein.
Dann reiten wir ihn rein. Indem wir jetzt die Seiten wechseln, ja, da darf man nicht drauf reinfallen, dass man also jetzt glaubt, man hätte sich die Seite ein für alle Mal ausgesucht. Also ja. Spoiler darf also jetzt durchaus als nächstes. Moment.
Jetzt müssen wir
wieder C sagen, nicht? Genau, jetzt müssen wir hier C sagen. Spoiler spielt also C nach 4. Und das kann jetzt auf der anderen Seite, die jetzt in die rechte ist, kann Duplicator das nicht nach.
Das ist gemein. Irgendwie. Wenn es jetzt ein wirkliches Spiel wäre, wäre das eine sehr gemeine Strategie zu sagen. Guck mal, Ecke.
So, okay, ja, dann machen wir doch mal. Folgendes. Also, naja, wir sehen schon vielleicht mittlerweile, dass das nur zwei Systeme sind, die nicht bisimilar sind. Die Frage ist, was ist hier jetzt eine Gewinnstrategie für Spoiler?
Er macht links erst einen Schritt von 1 nach 2.
Kann man vielleicht so notieren, dass wir das Schwarz-Weiß haben für die Nachwelt, die sich dann unsere Videos
anschaut. Die Nachwelt. Jetzt machen wir eine Zeitkapsel und dann geht das schon. Also, wir machen erstmal ein 1 nach 2 mit A. Dann hat B nur die Möglichkeit, römisch 1 nach römisch 2 zu machen. Auch mit A. Und dann, erstens, und dann der zweite Schritt ist auf der rechten Seite B zu sagen. Und das einfach bis in alle Ewigkeit fortzusetzen. Das reicht eigentlich, es zweimal zu machen.
Ja, ja. Also in alle Ewigkeit fortsetzen ist für Spoiler eine schlechte Strategie.
Ja, okay. Aber er kann ja schon dann nach dem nächsten Zug nichts mehr machen. Und das dritte Mal, dann machen wir einfach nochmal B. Können wir uns sogar eigentlich aussuchen, welches B wir machen. Das ist dann relativ egal, aber bleibt man einfach auf der Stelle, weil es so schön ist. Und wir haben gewonnen.
Genau. Ja. Also man sieht, ne, dass man relativ flott so spitz kriegt, dass es also keine Bisimulation gibt. Nicht? So war ja vorher, ne, also musste man immer schwer argumentieren, warum gibt es jetzt nicht eine andere Bisimulation, nicht? Also hier, wenn man sich das so klar macht mit diesem Spiel, das ist immer relativ flott durchargumentiert. So, das war jetzt für starke Bisimilarität, ja. Thank you. Ja, gut. Für schwache Bisimilarität ist das sehr leicht, jetzt abzuändern. Ja. Also in der schwachen Variante des Spiels. Nun, unter schwacher Bisimilarität sind ja jetzt mehr Dinge äquivalent als unter starker Bisimilarität. Das heißt, jetzt müssen wir hier vermutlich Duplicator einen Vorteil geben. Das heißt, Duplicator bekommt jetzt mehr Züge. Er darf nämlich das, was ihm Spoiler mit einer normalen Transition vorgemacht hat, darf er jetzt mit einer tau-erweiterten Transition nachmachen. Also ein Tau darf er nachmachen mit beliebig vielen, eventuell gar keinem Tau, und ein anderes Label darf er mit beliebig vielen oder eine andere Aktion mit beliebig vielen Taus vorher und nachher nachmachen. Gut, nachdem ich jetzt gesagt habe, man muss jetzt hier also Duplicator einen Vorteil geben, ist es also in Wirklichkeit kein Nachteil, also jetzt Duplicator großzügig ist und Spoiler das dann wiederum auch erlaubt. Das sehen wir einfach sofort an der Definition der schwachen Bisimilarität, wo ich das ja auch, also sogar per Definition erstmal auf beiden Seiten erlaube und dann zeige, dass es äquivalent auf der einen, auf der Spoiler-Seite gewissermaßen einschränken kann. So, ja, komm, schauen wir uns da mal ein Beispiel an. Ja, hier eins, das nicht so fürchterlich verschieden ist von dem eben, aber jetzt wird es hier variiert. So. Hier rechts haben wir also jetzt ein etwas komplizierter gebautes System, was im Prinzip so aussieht wie das, was wir vorhin im ersten Beispiel auch schon hatten, was jetzt aber hier so ein paar Tau-Transitionen noch dazwischen hat. Okay, wie sieht das denn überhaupt jetzt aus? Wird das Ganze jetzt, werden die beiden Systeme durch die reingeschummelten Tau-Transitionen jetzt bisimilar, also schwach bisimilar oder nicht? Dann müsste ja, also Spoiler, wiederum eine Gewinnstrategie haben.
Ja. Ich glaube, es müsste funktionieren, wenn man, genau, also wenn hier S den Zug macht, dass er sagt, er macht erst von 1 eine erweiterte, eine Tau-Transition nach 2, dann kann das D nachmachen, indem er von 1 einfach eine erweiterte Tau-Transition zu 1 macht, also gar keine.
Das ist die einzige Art, die er das machen
genau.
kann. Ne?
Dann gehen wir von 2, weil wir gemein sind, nach 3. Einfach. Dann muss D das nachmachen, indem er eben nach 2 geht. Mit A. Und jetzt sind wir fies, weil hier D
der Übergang geht nicht. Also machen wir jetzt hier einfach ein 2 nach 4. Mit B und
der kann das nicht nachmachen.
Jo, nicht? Da haben wir jetzt auch wieder relativ flott eigentlich gesehen, dass hier also keine schwache Bisimilarität vorliegt. Okay, ja, also jetzt müssen wir uns noch zwei Dinge überlegen. Erstens, warum ist das überhaupt wahr, was wir hier behaupten? Ja? Also, warum ist es richtig, dass zwei Zustände genau dann stark bisimilar sind, wenn Duplicator in dieser Konfiguration an die Grenzstatten fährt? So. Das ist nicht so fürchterlich schwierig. Ja, ich tue jetzt was ich streng genommen gar nicht tun müsste, um etwas mehr hier zu zeigen, als da steht. So, ich nehme hier irgendeine Bisimulation R, die S0 und T0 in Beziehung setzt. Das ist im Prinzip Overkill, denn ich sehe ja schon eine Bisimulation, die S0 und T0 in Beziehung setzt, nämlich Bisimilarität. Die könnte ich einfach verwenden. Was ich hier zeigen möchte, ist, dass jede Bisimulation mir letztlich eine Gewinnstrategie liefert. So, das ist schwer jetzt konkret in tatsächlich formale Termini zu fassen, deswegen steht es nicht in der Proposition, aber es wird aus dem Beweis klar, was das heißt. So, die Gewinnstrategie für D, die ist dann, also wenn ich jetzt so der Trainer bin, der am Spielfeldrand steht und also D Tipps gibt, wie er jetzt das Pokalfinale dann doch noch gewinnt, trotz meiner Antolinientechnik, ist kurz formuliert. Bleibe in R. Das ist die Strategie für D. Ja, und jetzt müssen wir erstmal überlegen, dass das geht. Naja, beziehungsweise auch überhaupt, was das heißt. Denn, wenn also wir jetzt in R sind, ja, also klar, am Anfang sind wir ja in R, nicht? Also das, der Induktionsanfang haut schon mal hin. Ja? So, und Duplicator soll jetzt also laut Tipp seines Trainers dafür sorgen, dass er in R bleibt. Und zum Beispiel spielt Spoiler mit Alpha von S nach S' auf der linken Seite, könnte ja passieren. So, dann existiert ja hier eine Vervollständigung dieses Vierecks, ja. Nicht so, dass also S'RT' gilt und T' ein Alpha-Nachfolger von T ist und die Strategie von Duplicator ist also dieses T', was er dann findet, oder ein solches. welches T-Strich ist, egal welches, zu spielen. Dann kommt man also insgesamt nicht wieder, nicht, also nicht, dann haben wir also eine neue Konfiguration, die ist S-T- und die ist in R. Das heißt also, wir sehen hier diese strategische Anweisung bleibt in R, die kann also Spoiler tatsächlich, die kann tatsächlich durchhalten. Das ist ja gut und schön, nicht? Also ich kann auch dem Spieler sagen, bleiben wir immer brav am Spielfeld dran stehen, möglichst in der Nähe der Mittellinie. Das kann er auch durchhalten, ist die Frage, ob er damit das Spiel gewinnt. Das müssen wir jetzt also nochmal prüfen. So, da müssen wir also gucken, was da passieren kann. Also es kann entweder passieren, dass die Partie immer weiterläuft, in dem Falle gewinnt D. Man muss sich also überlegen, was passiert, wenn das Spiel irgendwann abbricht, wenn einer nicht mehr ziehen kann. Gut, wenn das Spoiler ist, ist ja schön, nicht? Also wir müssen feststellen, dass es nicht sein kann, dass S auf diese Weise in eine Situation gerät, wo er nicht mehr ziehen kann. Nicht Quatsch. D nicht in eine Situation gerät, wo er nicht mehr ziehen kann, wenn S nicht mehr ziehen kann. Das ist ja gut für ihn. So. So, dasselbe Diagramm wie da oben sagt mir aber immer, wenn S ziehen konnte, dann kann D auch ziehen. Ja, das heißt, wir kommen nie in eine Situation, wo das Spiel deswegen abbricht, weil nach einem Zug von S in D nicht mehr ziehen kann. Ne? Also gewinnt D. Okay, das ist also eine machbare Gewinnstrategie. Damit ist also die eine Implikation gezeigt. So, das war die Richtung von links nach rechts. Ne? Also, angenommen, die beiden werden bisimilar noch gezeigt. Es gibt eine Gewinnstrategie. Umgekehrt muss ich also zeigen, dass wenn D eine Gewinnstrategie hat, dann die beiden Zustände bisimilar sind. Und dazu muss ich eine Bisimulation angeben zwischen den beiden Zuständen. Ich definiere eine Relation. Also, R ist die Menge aller Paare S, T, so das gilt. Und hier ist mal sehr salopp. Nicht so wie, wenn man es bei einer Schachstellung auch formulieren würde. Ja? Also D gewinnt ST. Also in anderen Worten, D hat von dieser Spielposition aus eine Gewinnstrategie. dachte, das ist eine Bisimulation, die würde dann nach Voraussetzung S0 und T0 in Beziehung setzen. Ich hätte also die Bisimilarität von S0 und T0 gezeigt. Ja, gut. Wie zeige ich das? Ich nehme also so eine Konfiguration, von der D aus gewinnt her. Und nehme mir jetzt einen Übergang, einen Alpha-Übergang auf der linken Seite nach S'. So, und ich muss jetzt dieses Viereck, das muss ich vervollständigen. Ich nehme jetzt also die Antwort von D auf diesen möglichen Zug von S, den ich hier sehe. Auf dem, nicht, wie gesagt, den Zug per Alpha nach S'. Gemäß einer Gewinnstrategie, die D ja hat. Also, ich sehe einen Zug des Gegners und Spoiler, ich habe eine Gewinnstrategie, gemäß dieser Gewinnstrategie wähle ich meinen eigenen Zug. Ja. Dann gilt S'RT'. Nicht? Offensichtlich, ne? Das ist also das Wesen einer Gewinnstrategie, dass sie mich immer auf Züge, auf Positionen führt, in denen ich gewinne. Okay, nicht? Das ist also jetzt soweit relativ einfach. Das war also die eine Frage, die wir uns stellen mussten. Die andere Frage ist, was hat das jetzt eigentlich, um Gottes Willen, alles damit zu tun, was der Schröder uns nur eingangs erzählen wollte, dass hiermit rauskommt, dass Bisimilaritätschecking einfach ist. Und das ist generell eine der Motivationen dafür, warum man also Sachen auf Spiele reduziert. Spiele sind einfach zu analysieren. Man denkt, das ist aber merkwürdig. Also Schach zum Beispiel halte ich im Allgemeinen noch immer eher für schwer zu analysieren. Naja, da muss man sich überlegen, einfach in welchen Termini oder in welchem Größenmaß. Ja? Also einfach zum, im Sinne eine, davon, dass ich also den gesamten Zustandsraum als Graphen, als Input kriege. Schach ist deswegen schwer zu analysieren, weil ich mit den Schachregeln einen riesigen Zustandsraum beschreibe, ja, einen riesigen Konfigurationsraum mit extrem komplexen Übergängen. Insofern ist das eben schwer, aber nicht, wenn ich einfach nur sage, okay, ich habe zwei so Level Transition Systems gegeben und habe dann also hier so einen quadratisch großen Konfigurationsraum, der mich nicht weiter schockt, ja, dann ist in diesem Konfigurationsraum ist relativ schnell festzustellen, wer dann also dieses Spiel gewinnt. Ich habe ja auch in einfachen Fällen wieder gesehen, dass man also im Grunde nicht lange hingucken muss. Also Notabene. Was ich hier zu entscheiden habe, ist die Existenz von Gewinnstrategien in Spielen bestimmten Typs. Das hier kann man sogar also das hier kann man, wenn man einen allgemeinen Begriff haben will, zum Beispiel als Paritätsspiel formulieren. Ich will jetzt gar nicht noch mal einsteigen, was das ist. Unter anderem deswegen, weil dieser Begriff für so eine Art Spiel sogar schon völliger Overkill ist. Ja, also das, es gibt sogar noch, es gibt noch eine einfachere Klasse von Spielen, wo das hier auch noch reinfällt, die schneller zu erklären ist, aber der Name mir im Moment entfällt. also bei Paritätsspielen, da könnte ich gewissermaßen noch an die Zustände Zahlen ranschreiben und dann suche ich die größte Zahl, die in einer Partie unendlich oft vorkommt. Und wenn diese größte Zahl gerade ist, gewinnt Duplicator, glaube ich. Das ist, also, das ist das Prinzip von Paritätsspielen. Ja. Und diese Spiele hier trivialerweise Paritätsspiele, indem ich an alle Zahlen 0 ranschreibe. Ja. Per Definition gewinnt der Duplicator jede unendliche Partie. Also muss ich nur dafür sorgen, dass dann die Zahlen das ist, wie gesagt, völliger Overkill, aber selbst solche hier im Vergleich relativ komplexen Paritätsspiele haben also ein Entscheidungsproblem P. Und das, die Algorithmen sind auch keine Magie, da wird einfach praktisch per Rückwärtssuche dann, in diesem Fall würde man per Rückwärtssuche die Gewinnposition von Duplicator analysieren. Ein Duplicator gewinnt ja nur dann, wenn das Spiel endet. Das heißt, ich kann mir erstmal alle Positionen rausgreifen, von denen aus Duplicator einen Zug machen kann, den andersrum, von denen Spoiler aus andersrum. Ich verwechsel mal Spoiler und Duplicator. Also, ich fange rückwärts an bei den Gewinnpositionen von Spoiler. So, ja, und die sind, also denen, wo er wirklich das Spiel, also nicht Gewinnpositionen im Sinne von, er hat eine Gewinnstrategie, sondern im Sinne von, er hat schon gewonnen, jetzt. Das sind nämlich die, wo im einer, also die Paare von Zuständen, wo einer eine Transition machen kann, die der andere nicht machen kann. Ja, das sind also ne, in solchen Zuständen hat also Spoiler offensichtlich gewonnen. Dann von da einfach rückwärts. Ja. Das ist also schnell eben mal im Jahr Zeit ausprobiert. Das ist also kein Problem. So, ne, da haben wir dann mal also das, wenn wir das also kombinieren, ne, dass also Gewinnstrategien in einfachen Spieltypen wie diesen hier, dass das in Polynomialzeit ist und gut, dann muss ich mir noch angucken, wie habe ich jetzt dieses Spiel konstruiert, klar, wenn ich jetzt also versehentlich hier so eine Schachart ins Spiel definiert habe, was mir also einen mindestens exponentiell sich aufblasenden Zustandsraum definiert, dann habe ich damit natürlich nichts erreicht. Aber hier habe ich eben ein extrem harmloses Spiel, das also nur quadratisch groß in der Größe der beiden Eingabesysteme ist. Das heißt, damit habe ich insgesamt Entscheidungen von Wiesing-Labilität und Polynomialzeit. Und das war alles, was ich heute mitteilen wollte. So, Fragen.